Zweites Buch. Als 18 Jahr geworden unser Herr, befahl der König zu erbauen für ihn 3 prächtige Häuser, ein gezimmertes von Balken, ausgelegt mit Zedernholz, für Wintertage warm, ein anderes dann von buntem Marmor, kühl in Sommers Glut, und eins von Backstein, zierlich ausgeschmückt mit blauen Ziegeln, angenehm zur Zeit des Frühlings, zu Champakas Blütezeit. Supa, Surama, Rama hießen sie. Ringsum war zauberhafter Gärtenduft. Fessellosen Wasserstrom rauscht vorbei und Moschussträucher bereiteten sich aus. Manch Lusthaus glänzte, mancher freie Platz, und zwischen all der neuen Herrlichkeit trieb sich Siddhartha nach Belieben um, jedwede Stunde bot ihm neue Lust. Wohl frohe Tage kannt er überreich, das Leben schien dem jugendraschen Blut. Doch immer kam der Schatten ihm zurück, des finstern Grübelns, wie der Silberglanz des Sees sich trübt von eilger Wolkenzug. Der König saß und seine Rät erfrug, gedenkt ihr noch, was jener Rishi sprach und was die Traumausleger kündeten? Dies Kind, das teurer als mein Herzblut mir, soll allgewaltig herrschen und den Fuß auf aller Feinde Nacken setzen, selbst von Königen ein König, dies erhofft mein Herz. Doch wenn er diese Bahn verschmäht, so muß er gehen den traurig düstern Pfad der Selbstverleugnung, der Kasteiungen, verlierend alles, was zu halten wert. Gewinnend, niemand weiß welch anderes Gut. Schon blickt inmitten meiner Schlösserpracht sein Aug verlangend aus nach diesem Pfad. Doch ihr seid weise, gebt mir euren Rat. Wie führ ich ihn auf jene stolze Bahn zurück, die ihm gebührt, dass sich erfüllt, was ihm geweissagt, dass die Erde er beherrschen soll, wenn er nur herrschen will? Da sprach der Älteste: Maharaja, nur die Liebe solchen Trübsinn heilt. Drum lasst des Weibes Zauberkunst umspinnen ihm sein müßig Herz. Was weiß der edle Prinz bis jetzt von Schönheit, was von Augen, die den Himmel selbst vergessen machen, was von holder Lippen süßem Küssespiel, sucht schöne Frauen ihm und liebliche Gespielen, und der Hirngespinste Macht, die ihr mit ehernen Ketten nicht bezwingt, leicht bindet eines Mädchens Locke sie. Dies deuchte allen gut. Doch dann der König hob die Stimme an: Wenn wir ihm Frauen suchen, oftmals wählt mit anderm Aug die Liebe. Aber wenn wir von ihm heischen, zu durchwandern selbst der Schönheit Garten und zu pflücken, was ihm wohlgefällt, so wird er lächelnd scheuen, zu kosten eine Lust, die er nicht kennt. Da sagt ein anderer: Nur so lange streift der Zackenhirsch umher, bis ihn ereilt verhängnisvoll der schnelle Pfeil. So wie geringeren Geistern wird dem Prinzen auch ein Reiz, ein Angesicht zum Paradies, und schöner dann erscheint ihm die Gestalt als ros'ge Morgendämmerung, wenn die Welt sie weckt. Und dies, mein König, sollt ihr tun. Befehlt ein Fest, wo alle Jungfrauen in eurem Reich Preiswerber sollen sein, in Spielen, wie das Sakya-Volk sie übt, um Jugendschönheit. Und den Schönen soll der Prinz die Preise reichen, aber wenn die holden Siegerinnen seinem Sitz sich nahen, so lasst ihn scharf, doch unbemerkt bewachen, ob bei einer oder zweien der stete Trübsinn von der Stirn ihm weicht, so wählen mit der Liebe eignem Blick wir für die Liebe und mit frommer List geleiten wir den Prinzen in sein Glück. Der Plan fand Beifall, darum eines Tags berief der Herold, was da jung und schön, hin zum Palaste, denn es war Befehl zu hoher Lustbarkeit, Siddhartha selbst die Preise wird verteilen. Jedermann ein reich Geschenk, die reichste Gabe doch der allerschönsten. Also strömten bald Kapilavastus Jungfrauen zu dem Schloss, das dunkle Haar geglättet und geschürzt, die Wimpern glänzend von dem Kajalstift, gebadet und gesalbt, aufs Heiterste gekleidet und mit Rot aufs Neu gefärbt die schlanken Händ und Füße, aufgelegt die Tilaka-Punkt auch zum höchsten Glanz. Schön war es, Indiens Mädchen so zu sehen, wie sie die dunklen Augen sittiglich zur Erde senkend langsam an dem Thron vorüberschritten. Denn sobald sie sahen den Prinzen, schlug ihr klopfend Herz von mehr als nur von Ehrfurcht vor der Majestät. Er saß so ruhig, ohne Leidenschaft, liebreich und doch erhaben. Jed empfing gesenkten Augs die Gabe, wagte nicht, ihn anzuschauen, und wenn der Jubelruf des Volks sie höher pries und würdiger der Königsgnad als die Gespielinnen berührte, scheu wie die Antilop sie die güt'ge Hand und floh zurück sogleich zu den Gefährten, zitternd ob der Gunst. So heilig schien er und so göttergleich, so hoch erhaben über ihrer Welt. So schritten sie vorbei, ein schönes Kind dem andern nach, ein reicher Blütenflor. Schon war am Ende dieser Blumgelenz verteilt die Preise, als zuletzt heran Yasodhara, die Junge, kam. Da sahen die bei Siddhartha standen, wie der Prinz zurückfuhr, als das holde Mädchen naht. Sie schritt wie Parvati, himmlische Gestalt, die Augen liebend wie der Hirschkuhblick, so schön das Angesicht, das Worte nicht den Zauber malen, und von allen sie allein, die Hände faltend auf der Brust, sah voll den Jüngling an und beugte nicht den stolzen Nacken. »Gibt es wohl für mich«, so fragte lächelnd sie, »noch ein Geschenk?« »Verschenkt sind alle Preise«, gab zurück der Prinz, »doch nimm an ihrer Stelle dies, o Schwester, deren Anmut unserer Stadt zur Zier gereicht.« Und damit löst er sich die Kette aus Smaragden von dem Hals, wand selber drauf die grünen Perlen um den dunklen samtnen Nacken ihr. Es traf ihr Blick sich, und aus diesem Blick erblüht die Liebe. Lang danach, als über ihn die volle Erleuchtung schon gekommen und man ihn befragte, wie sein Herz doch also schnell in Lieb entbrannte zu dem Sakya-Kind, erwidert Buddha: »Fremd nicht waren wir, wie es doch uns und allen schien, in lang vergangener Zeit spielt ein Jägerssohn bei Yamunas Quell, wo Nanda Devi steht, mit Waldesmädchen, übt Schiedsrichteramt, indes sie jagten unter Tannen hin gleich Hasen, die am Abend spielend sich im Kreise jagen. Eine kränzte er mit Sternenblumen, eine andere mit Pfaufasan und Kammhuhns Flederkleid. Mit Tannenzapfen eine dritte, doch die letzte war die erste ihm, und ihr gab er ein zahmes Rehkitz und mit ihm sein Herz und seine Liebe. So im Wald beisammen lebten sie manch schönes Jahr und starben auch im Walde ungetrennt. Und sieh, wie oft nach Jahren regenlos verborgener Sam emporsprießt an das Licht, so sprießt auch Gut und Böses, Leid und Lust, der Hass, die Liebe, die vergangene Tat, aufs Neue hervor, mit hell und dunklem Blatt, mit süßer oder bitterer Frucht zum Licht. So war ich er und sie, Yasodhara. Und wie des Lebens Rad sich drehte, so, was einst gewesen, musste wieder sein. Doch die den Prinzen bewachten, wie er die Preise gab, erzählten alles wohl dem König, wie Siddhartha achtlos saß, bis ihm genaht des Suprabuddhas Kind, Yasodhara, und wie, als plötzlich er sie sah, sein Antlitz sich verwandelte, wie sie auf ihn geblickt und er auf sie, von dem Geschmeide und was mehr als das ihr Blick verriet. Der liebevolle König lächelte. Sie, einen Köder fanden wir, habt Acht, dass wir damit aus seinem Wolkenflug den Falken locken. Sendet Boten aus und lasst sie werben um das holde Kind für meinen Sohn. Doch bei den Sakyas war ein Gesetz. Wer um ein Mädchen warb, aus edlem Hause, schön, begehrenswert, der mußt in kriegerischen Künsten erst bewähren gegen alle Freier, die ihn fordern mochten, seine Tapferkeit. Und selbst ein König brach die Sitte nicht. Drum sprach ihr Vater, sagt dem Könige, umworben ist von Prinzen nah und fern mein Kind. Wenn aber dein erlauchter Sohn den Bogen besser spannt als sie und schwingt das Schwert und auf des Rosses Rücken sitzt, so ist der Beste er, der Beste uns. Doch wie soll dies bei seiner träumerisch weit abgewandten Lebensart geschehen? Da war des Königs Herz betrübt. Umsonst warb nun der Prinz um schön Yasodhara, denn Devadatta war der beste Schütz, Arjuna meistert jedes feurige Ross, und Nanda war der erst im Schwerterspiel. Jedoch Siddhartha lachte still und sprach, auch diese Dinge sind mir wohl bekannt, verkünde nur, dass in des Kampfes Spiel dein Sohn bestehen will, die Freier all. Nicht soll mir, denk ich, die Geliebt entgehen um ihretwillen. Also rief man aus, dass Prinz Siddhartha auf den siebten Tag zum Streite fordre jeden, der begehrt, mit ihm zu messen sich im Männerkampf. Der Preis des Siegers sei Yasodhara. So kam denn nach sieben Tagen dort zusammen edle Herren des Sakya-Volks zu Maidan, von der Menge aus Stadt und Land umringt. Und auch die Jungfrau fand sich ein mit den Verwandten, bräutlich angetan, die bunte Sänfte ward gezogen von goldhörnigen Ochsen, zierlich aufgezäumt mit Blumen und begleitet von Musik. Und Devadatta, königlichen Bluts, erschien als Freier ihr, Arjuna auch und Nanda, beid aus adeligem Geschlecht, die Blume sie der ganzen Jünglingsschar. Dann kam der Prinz auf seinem weißen Ross, er nannt es Kantaka, es wieherte, wie überall das fremde Volk erstaunt. Siddhartha auch verwundert blickte auf die große Menge, untertänig all, ungleich den Königen hausend, und vielleicht doch ihnen gleich in Freude und in Schmerz. Nun aber sah er schön Yasodhara, und lächelnd zog er fest den seidnen Zaum, sprang ab vom breiten Rücken Kantakas und rief, »Der ist nicht diese Perle wert, der nicht der Würdigste, so lasst mich nun den Nebenbuhlern zeigen durch die Tat, ob es zu kühn war, dass ich sie gefreit.« Da fordert Nanda ihn zum Bogenkampf und setzt ein ehernes Becken hin als Ziel, 6 Gos entfernt, gleich weit Arjuna eins und Devadatta seins 8 Gos entfernt. Doch Prinz Siddhartha bat sie, 10 Gos weit sein Ziel zu setzen, bis es schien, als sei ein Muschelpfennig statt der Zielscheib da. Dann schossen sie, und Nanda traf sein Ziel, Arjuna seins, und Devadatta trieb durch beide Seiten seines Ziels den wohlgelenkten Schaft, so daß die Menge ihm bewundernd jauchzte. Und Yasodhara ließ ängstlich nieder übers Angesicht den goldenen Sari, um es nicht zu sehen, wie ihres Prinzen Pfeil beiseite irrt. Doch er, den Bogen von lackiertem Rohr ergreifend, der bespannt mit Silberdraht, den eines Helden starke Arme nur vermochten, eine Spanne anzuziehen, er knipst und lacht, und die gedrehte Schnur zog an er, bis die Hörner sich berührt, so daß der Steg zerbrach. Dann sagt er, dies ist Spielzeug, nicht für Liebeswerben, bringt einen Bogen, der edlen Sakyas ziemt. Da liegt im Tempel, seit ich weiß nicht wann, sprach einer, Sinhahanus Bogen noch, den niemand kann beziehen, noch wenn er bezogen spannen. Holt mir, rief der Prinz, solch edle Waffe, wie dem Mann sich ziemt. Den alten Bogen brachten sie, gemacht aus schwarzem Stahl, mit goldenem Rankenwerk die Arme eingelegt, gewaltig wie des Büffels Hörner. 2-mal überm Knie versuchte seine Kraft Siddhartha, dann sprach er, »Schießt nun mit diesem, Vettern!« Doch sie konnten selbst um eine Handbreit nicht die störrigen Arm einander näher ziehen. Da lehnte leicht der Prinz sich auf und bog die Waffe, hängt genau die Sehne ein und knipste scharf, so daß sie weit ins Land, wie Adlerflug, die Luft durchschrillend tönt, so klar und laut, daß mancher jenes Tags, der krank daheim saß, fragte, welch ein Klang ist dies? Und dann ward ihm erwidert wohl, von Sinhahanus Bogen ist's der Klang, den hat des Königs Sohn gespannt und will mit ihm jetzt schießen. Einen guten Pfeil wählt nun der Prinz sich aus und spannt und schoss, und durch die Luft hin flog der Pfeil und traf grad in das fernste Ziel und fuhr hindurch weit übers Feld hinstreifend, wo kein Aug ihn mehr erreichte. Nun zur Probe mit dem Schwerte fordert Devadatta ihn, der Bogenschütz, und spaltet einer Palmyra-Palme Stamm 6 Zoll stark, doch Arjuna 7, und durch 9 Zoll starken Baum schlug Nandas Schwert. Allein 2 solche Stämme wuchsen beieinander, und Siddharthas Klinge schnitt mit einem Flammenstreich sie beide durch, haarscharf, und doch so glatt, daß aufrecht stehen die geraden Stämme blieben. Siegesfroh rief Nanda, »Seht, sein Schwert ist abgeprallt!« Aufs Neue zitterte die Jungfrau da, als sie die Bäume stehen sah, unbewegt, bis endlich nun die Geister in der Luft, die alles wohl bemerkt, von Süden her mit leichtem Odem bliesen und alsbald zur Erd die Kronen krachten, glatt gefällt. Dann brachten freudige Rosse sie herbei, von edler Art, und jagten 3-mal sie rund um den Maidan, aber Kantaka ließ auch das Schnellste weit zurück, so flink, daß eh der Schaum von seinem Maule fiel, er 20 Lanzenlängen flog, allein Nanda sagte, der Sieg wär unser auch mit solchem Rosse wie Kantaka, so holt ein ungezähmtes Ross und lasst uns sehen, wer sicherer aufsitzt. Also ward gebracht ein Hengst, schwarz wie die Nacht, gehalten von dreifachem Kettenzaum, mit Feuerblick und weiten Nüstern, wildem Mähnenhaar, noch unbeschlagen, ungesattelt, denn kein Reiter hat ihn noch berührt. Es sprang der Jüngling jeder dreimal auf, allein wild bäumte sich das Tier und warf sie ab in Staub und Schmach, und nur Arjuna hielt den Sitz ein Weilchen, bat zu lösen ihm die Ketten, peitscht und schüttelte den Zaum und hielt den Stolzen fest mit Meisterhand, so daß im Sturm von Zorn und Wut und Furcht der wilde Hengst einmal den Plan durchrast, schon halb gezähmt, doch plötzlich wand er sich, die Zähne bleckend, packte bei dem Fuß Arjuna, zerrt herab ihn und hätt ihn vielleicht getötet, wenn die Knechte nicht das Tier zu fesseln schnell herbeigeeilt. Da riefen alle: »Lasst Siddhartha nicht befassen sich mit diesem wilden Put! Des Zornmut ist wie Sturmes Wehen, sein Blut wie rotes Feuer!« Doch es sprach der Prinz: »Entfernt die Ketten, lasst mich fassen nur das Stirngelock!« Das hielt er ruhig fest mit sicherm Griff und sprach ein leises Wort, legt auf die Augen seine rechte Hand dem Hengste und strich sanft damit hinab zum Maule, streichelte den Nacken auch und die wild klopfend aufgeregte Brust, bis man erstaunt das rabenschwarze Ross sich beugen sah und sanft ergeben stehen, als kennt er unsern Herrn und diente ihm. Auch regt sich's, als Siddhartha aufstieg, nicht. Dann ließ verständig lenken sich's vom Zaum und von dem Druck des Knies vor aller Welt, so daß man sagte: Enden lasst den Streit, Siddhartha ohne Frag der Beste ist. Und jeder Freier sprach: Der Best ist er, der Jungfrau Vater Supra Buddha selbst sprach: Diesen Ausgang wünscht ich insgeheim, so ist der Beste der Geliebteste. Doch welche Zauberkraft hat dich gelehrt, in Rosenlauben und in Träumereien von Mannheit mehr als diese Krieg und Jagd und weltlich Tun? So nimm denn hin, mein Prinz, die du gewonnen hast, den holden Schatz. Dann auf ein Wort erhob von ihrem Platz das schöne Hindu-Mädchen sich. Sie saß erhöht ob allem Volk, nahm einen Kranz von Jasminblüten und mit leichter Hand ließ sie den Schleier gold und schwarz gewebt herniederfallen übers Angesicht. Dann stolzen Schritts den Jünglingen vorbei, kam zu dem Ort sie, wo Siddhartha stand, in göttergleicher Anmut. Von dem Hengst war abgestiegen er, doch dieser bog den stolzen Hals sanft unter seinen Arm. Sie neigt dem Prinzen sich, entschleierte ihr himmlisch Antlitz freudig, lieb erglüht und hängt den duftigen Kranz um seine Hals. Das schöne Haupt sie lehnt an seine Brust, und als die Füße zu berühren ihm sie nun sich niederbeugte, leuchteten die Augen ihr vor Glück und frohem Stolz. »Geliebter Prinz, dein bin ich, nimm mich hin!« So sprach sie, und der Menge Jubelruf erscholl, als man sie gehen sah, Hand in Hand und Herz mit Herz vereint. Und wiederum verhüllte sie der Schleier schwarz und gold. Nach langen Jahren, als dem Buddha schon Erleuchtung war gekommen, fragten ihn die Jünger über alles dies, warum schwarz-gold ihr Schleier und ihr Schritt so stolz. Der Allverehrte gab zurück: Auch mir war dieses unbekannt, wenngleich mir's schien, als wüsst ich's halb und halb. Denn wie das Rad des Lebens und des Todes kreisend rollt, So kehrt vergangene Tat, vergessener Gedanken und begrabener Leben Schar aufs Neue in das Licht des Tags zurück. Jetzt wohl erinnern mich. Myriadenmal ist schon seitdem die Regenzeit genaht, dass einst ein Tiger war ich zu der Zeit, im Wald ich streunte an Himalayas Hang. Mit meinesgleichen hungrig und gestreift, ich, der jetzt Buddha, kauert im Kuschagras, mit Augen grünlich funkelnd lauert ich den Herden auf, die um mein Lager nah und näher ihrem Tode weideten. Dann schlich ich unterm Sternenhimmel aus, nach Beute gierig, wild, unersättlich und spürte aus den Pfad von Mensch und Wild. Und bei den Tieren, denen ich gesellt, wie ich im tiefen Dschungel und im Ried sie traf, eine Tigerin, im Wald wohl die Allerschönste, und um ihre Gunst erwuchs ein Streit den Tigern, und golden war ihr Fell mit schwarzen Streifen, so wie der Schleier, den für mich Yasodhara getragen. Heiß entbrannte da im Wald der Kampf mit Zahn und Klau, indes so stolz umworben zuschaut unter dem Niembaum die schöne Tigrin, wie wir bluteten. Und wohl gedenk ich, wie am Schlusse sie mir zärtlich schnurrend naht, vorüber an den Herrn des Waldes, die zerrissen ich im Kampfe, Sieger. Schmeichelnd leckte sie die atemlose Brust mir, folgte dann mir liebend in die Wildnis stolzen Schritts, bald auf, bald nieder rollt des Lebens Rad. So ward die Maid dem Prinzen gegeben als williges Verderbnis, und sobald glückbringend der gestirne Stand erschien, Mescha, der Widder, war des Himmels Herr, hielt Hochzeit man, so wie bei Sakyas Brauch. Das goldne Gadi stellt man, breitete den Teppich, hängte fest Girlanden auf, umwand mit Perlenschnüren sich zum Fest die Arme, schnitt den süßen Kuchen an, streut Reis und Rosenöl aus, ließ schwimmen auch Strohhalm zwei auf rot gefärbter Milch, wenn schwimmend sie einander kommen nah, so soll's bedeuten, Liebe bis zum Tod. Und dreimal sieben Schritte tat man um das Feuer, reicht auch eine Gabe dar den heil'gen Männern, gab Almosen und dem Tempel, was sich ziemt, ließ singen auch die heil'gen Mantras, knüpfte das Gewand zusammen fest von Braut und Bräutigam. Dann sprach der greise Vater, edler Prinz, sie, die unsere war, gehört hinfort nur dir allein, sei ihr ein gütiger Herr, die ganz in dir ihr Leben nun beschloss. Dann brachten heim die schönen Yasodhara in ihres Prinzen Arm mit Sang und Schall, und alles füllt die Liebe nun. Allein nicht traut der König ganz der Liebe Macht. Er ließ ein Haus erbauen stolz und schön, die Liebe einzuschließen, also dass dem Lustort für den Prinzen Vishramvam kein Wunder gleichkam, mitten in dem Park ein Hügel ragt empor mit saftigem Grün. Rohini plätscherte um seinen Fuß, die murmelnd rauscht vom Himalaya und sich weiterhin mit Ganges Wellen mischt. Nach Süden schloss die Welt ein Dickicht aus von Saal- und Tamarindenbäumen, dicht besetzt mit Ganti-Blumen himmelblau. Es tönte lauter nicht der Stadt Gesumm im Wind herüber, als in Büschen fern die Bienen summen. Nordwärts ragt empor in fleckenlosen Weiß Himalas Wall, vom Blau des Himmels scharf abzeichnend sich, unberührt und grenzenlos, wunderbar. sein endloses Hochland, sein lichtes Reich von Kamm und Klippe, Stein und Felsenbank, von grünem Hang und eisig starrem Grat, von jähem Abgrund und zerspaltener Schlucht, ließ die Gedanken steigen hoch empor und immer höher, bis man glaubt zu stehen im Himmel droben und mit Göttern red und Wort zu tauschen. Dunkler Wälder Pracht war unterhalb der schneebedeckten Höhen, gebreitet wie von niederdonnernd wild bewegten Wasserfällen eingefasst, wie Schleier zogen Wolken drüber hin. Noch tiefer grünten Roseneichen und ein Hain hochstämmiger Fichten, wo der Schrei des Panthers und der Lockruf des Fasans im Echo widerhallte, im Gestein der wilden Schafe Huftritt und der Ruf des Aars, der droben seine Kreise zieht. Die Ebene in lichtem Glanz lag darunter, ausgebreitet weit gleich dem Gebetsteppich an dem Fuße jener heiligsten Altäre. An diesem Ort ein prächtig Lusthaus nun errichtet ward, terrassenförmig stieg der Hügel auf, des Spitzes krönte, jederseits verwahrt mit Türmen und von Säulengängen rings umgeben. In die Balken schnitzte man Legenden ein aus längst vergangener Zeit. Ratha und Krishna und der Nymphenschar, Sita, Hanuman und Draupadi und an dem mittleren Tor Gott Ganesha mit Scheib und Haken, Weisheit zu verleihen und Reichtum, Glück verheißend, saß gekränzt von des Rüssels Windungen. Auf schlängelnd Pfad durch Garten und Hof wurde erreicht das innere Tor, es war von Marmorstein, weiß mit roten Adern, aus Lazuli der Türsturz war, die Tore Sandelholz mit schön bemaltem Fachwerk eingelegt, die Schwelle Alabaster, über sie trat ein in vornehme Hallen Schattgewölbe der entzückte Fuß, auf reich geschmückten Stufen und durch Galerien umgrenzt von schön durchbrochenem Gitterwerk. Da sprangen unter dem bemalten Dach und zwischen gruppenweiß verteilten Reihen von Säulen kühle Brunnen, rings umsäumt mit Lotusblüten und Nelumbo, und es schimmerten in dem kristallnen Nass die schönsten Fische, Scharlach, Gold und Blau. Großäugige Gazellen weideten auf sonnigem Platz am blühenden Rosenstrauch und Vögel schwangen sich mit schillerndem Gefieder zwischen Palmen hin, ihr Nest am goldenen Simse bauten ungestört graugrüne Tauben und die bunte Pracht des Schweifes zogen Pfauen stolz dahin auf marmorhellem Estrich. Ruhig sahen milchweiße Reiher zu und Käuzchen klein, gesträubt die Federhaube kletterten von Frucht zu Frucht die Papageien, schwirrn von Blüt zu Blüt die gelben Honigsauger, die flinke Eidechs auf dem Gitterwerk furchtlos sich sonnt, es spielten zahm umher Eichhörnchen, nahmen Futter aus der Hand, und Frieden überall. Im blühenden Mond sonnt schläfrig ihre Ringe, sonst so scheu die schwarze Schlange, die dem Haushalt Glück verleiht, von Moschustieren froh umspielt. Und mit den Krähen schäkerten vergnügt braunäuge Affen. Und das ganze Haus der Liebe war gar wohl mit reizender Bedienung hold belebt. Dass überall dem schönen Aufenthalt man fand gesellt ein schönes Angesicht und will'gen Dienst und sanfte Rede. Froh ein jedes war bestrebt, nur zu erfreuen und mit Freud die Lust zu sehen und im Gehorsam stolz. So glitt das Leben betörend dahin, gleich wie ein sanfter Strom durch Blumen fließt, und Königin war in diesem Zauberreich Yasodhara. Allein im Innersten des Hauses, hinter all der Hallenpracht, ein heimlich Zimmer lauert, wo die Kunst verschwendrisch ihre Gaben ausgestreut, um in fantastisch süßem Liebestraum den Sinn zu wiegen. Ein viereckiger Raum, vom Himmel überwölbt, war Vorgemach. In seiner Mitte ein Wasserbecken war, gefügt aus grauem Marmor, ausgelegt mit Platten weißen Marmors, um den Rand und auf den Stufen oben auch am Fries lief von Achat ein kostbar Mosaik. Kühl wie auf Schnee ging hier zur Sommerszeit der Fuß und hold vertändelt sich der Tag. Von oben glitzerte der Sonne Gold und schlüpft herein, verstohlen durch die Tür, vom Schatten sanft gemildert, silberfarb und dämmrig, gleich als ob der lichte Tag hier endet an der Wölbung Tor und sich in still und lieb herab der Abend senkt. Und hinter jenem Tor die Kammer war, gar süß verschwiegen, ein Wunder der Welt. Von duftgen Lampen goss ein sanftes Licht, gedämpft sich aus durchs bunte Scheiben von Perlmutt und vielfarbigem Edelstein auf goldne Decken und auf seidnes Pfühl. Darüber schwer ein prächt'ger Schleier fiel, der nur sich auftat vor der schönsten Frau. Hier, ob es Nacht, ob Tag, nicht wußte man's, denn immer strömte dies gedämpfte Licht, glanzvoller als der Sonne Aufgang, doch so himmlisch mild wie Abendsonnenschein, und immer wehte süßen Hauch die Luft, erfrischender als Morgenwind, und doch so kühl wie der Atem der Mitternacht, und Tag und Nacht die Laute liebend klagt, und Tag und Nacht war reicher Überfluss von leckeren Speisen, Früchten, frisch betaut, Limonaden kühl von Himalayas Schnee, süßem Konfekt von erlesener Art, feinster Baummilch in Elfenbeingefäß, und Tag und Nacht der Tänzerinnen Schar den Trunk kredenzte und die Zimbeln schlug, der liebe schwarzgeäugte Dienerschaft, und sank der Prinz in all der Seligkeit in Schlummer, fächelten sie Kühlung zu, und wacht er auf, so hielten seinen Sinn sie fest in der beglückten Gegenwart durch flüsternd Saitenspiel aus Blüt und Busch, durch Liebeslieder, träumerischen Tanz, wo hell am Fuß die Glöckchen klangen und die Arm im Spiele wogten hin und her zum Klang der Wiener-Saiten. Und die Aromen von Moschus und von Michelia und der Duft verbrannter Kräuter hüllte alles ein mit blauem Dunst und wiegte seinen Geist im Traum bei schön Yasodhara. So lebt Siddhartha traumvergessen. Ferner noch gebot der König, dass an diesem Ort man nie erwähne Alter oder Tod, noch Sorge, Krankheit, Schmerz. Ward eine doch im Reich der Liebe krank, ihr dunkles Aug glanzlos und trüb, ihr Fuß zum Tanz zu schwach, dann ward die schuldlose Verbrecherin verbannt aus diesem irdschen Paradies, dass er nicht säh und mit ihr fühlt ihr weh. Helläugige Wächter standen da, bereit, das Urteil zu vollziehen, wenn einer sprach von jener rauhen Welt da draußen, wo Trübsal und Kummer wohnen, Tränen, Angst und Trauer klagen und der grimme Rauch des Scheiterhaufens. Und es hieß Verrat, wenn in die Locken einer Sängerin und Tänzerin sich ein Silberfaden stahl. Und jeden Abend sorglich pflückte man die welken Rosen, barg das tote Laub und jeden üblen Anblick hielt man fern. Denn, sprach der König, wenn er so verlebt, die Jugend fern von allem, was erregt des Wissens Durst und was ihn brüten lässt ob nichtigen Gedanken, schwindet wohl des Schicksals drohender Schatten ihm hinweg, und wachsen seh ich ihn vielleicht empor zu jener Größe stolzen Herrschermacht, wo allen Landen er gebieten soll, wenn zu gebieten er sich nur entschließt, der Könige König des Jahrhunderts Ruhm. Drum ließ um dies Gefängnis sel'ge Lust, wo Freude, Riegel Liebe Schließer war, der König einen starken Wall erbauen, doch weit entfernt vom Schlosse ungesehen, und in den Wall ließ stellen er ein Tor mit ehernen Flügeltüren, die zurück zu rollen auf ihren Angeln 100 Arm allein vermochten. Und es donnerte dies Wundertor beim Öffnen, daß den Schall man hörte einen halben Jojana, und innerhalb ein zweites Tor sich hob, und weiter drin ein drittes, diese drei durchschreiten mußte, wer das Schloss verließ. Drei mächt'ge Tore waren so gebaut, verschlossen und verriegelt, jedem war ein treuer Wächter sorglich zugeteilt. Und also sprach des Königs Wille, lasst niemand hinaus durchs Tor, und wär's der Prinz, ihr büßt mit eurem Kopf, wär's auch mein Sohn.